Herzlich willkommen zu einem neuen Toffer-Offer-Podcast. Dieses Mal im Angebot Asteroid City von Wes Anderson. Ja, und damit kommen wir natürlich wieder zu einem, ja, Liebling dieses Podcasts, einem Regisseur und einem Film dementsprechend auch, auf den ich mich schon lange gefreut habe. Und ein Regisseur, den ich ja schon lange verfolge, Kenner dieses Podcasts wissen das. Es ist, glaube ich, tatsächlich erst der zweite Film, den wir so richtig konkret von ihm besprechen. Tatsächlich seit dieser Podcast existiert, was jetzt mittlerweile fast 8 Jahre sind, ist es, glaube ich, wirklich erst der zweite Film, der in der Zeit rauskommt. Das kann eigentlich nicht stimmen, oder? Nee, wahrscheinlich habe ich einfach nur keinen Podcast gemacht zu den Filmen davor. In einer Quarantänefolge, ich weiß noch, im Corona habe ich auf jeden Fall alle seine Filme empfohlen. Aber jetzt sprechen wir über seinen neuesten, und zwar Asteroid City von eben besagtem Wes Anderson. Wir haben zuletzt The French Dispatch besprochen, der ja durch die Pandemie viel verschoben wurde. Deswegen fühlt es sich so an, als sei gerade erst gestern ein Film von ihm rausgekommen. Aber dem ist ja nicht so, der wurde halt einfach nur, ja, lange verschoben. Aber was ist nun Asteroid City? Warum wir den Film besprechen, glaube ich, brauche ich an der Stelle nicht sagen. Es ist Wes Anderson. Und wann immer ich einen Film von ihm gucken kann, hoffe ich immer, dass ich was zu ihm sagen kann. Manchmal auch nicht. Und hier kann ich klar sagen, direkt nach dem Kino gestern dachte ich mir kurz, kann ich das überhaupt greifen, was ich da jetzt zu sagen will? Ist das überhaupt möglich oder schwierig? Und dann hatte ich irgendwann in den späteren Stunden nach diesem Film doch plötzlich einen, ja, Wissensschub und dachte mir, okay, jetzt plötzlich ich kann es plötzlich greifen, ich kann was dazu sagen und deswegen mache ich das auch sehr gerne. Und natürlich kann man hier ganz klar sagen, wer Wes Anderson nicht kennt, seine Filme sind auf jeden Fall ein bisschen weird, sie sehen sehr, sehr bewusst, sehr künstlich aus, also sie haben selten den Anspruch, einen wirklich vollkommen in eine andere Welt zu ziehen, im Sinne von, das soll immersiv sein, du sollst nicht merken, dass du hier einen Film guckst, du sollst emotional komplett in alledem aufgehen, wir machen nie deutlich, dass das hier eine Inszenierung ist. Das ist natürlich bei Wes Anderson alles anders. Er spielt immer sehr klar mit der Form. Das merkt man in seinen Dialogen, die Art, wie seine Figuren miteinander sprechen, wie sie sich auch generell verhalten, auch die Storys, die er erzählt. Das alles spielt immer sehr mit diesem Artifiziellen, was Film ja irgendwo ist. Aber das Besondere an Film ist ja, dass wir uns trotzdem reinfinden und dass wir uns trotzdem in fiktive Charaktere, in Personen, die wir gar nicht kennen, reinfühlen können und mit ihnen mitfühlen können. Und das bleibt bei ihm auch nicht aus. Man liebt seine Figuren. Manche von seinen Figuren sind auch ganz schlimm und unsympathisch. Aber sie sind alle immer sehr interessant. Und das bleibt auch hier nicht aus. Aber worum geht es denn eigentlich in Asteroid City? Asteroid City ist in dem Fall eine fiktive Stadt. Und zwar im Südwesten irgendwo in den USA. So ein richtiger Desert Town mitten in der Wüste. Da ist einfach sonst gar nichts. Das ist eigentlich so ein Durchfahrtsort. Das Ganze spielt, glaube ich, so irgendwie in den 50ern circa, würde ich mal sagen, von der Optik des Films her. Ich glaube, sie blenden es auch ein. Ich habe es einfach nur vergessen. Vielleicht sind es auch die 60er. Aber auf jeden Fall irgendwo in den 2 Jahrzehnten, bin ich mir relativ sicher. Und ja, worum geht's? Man kann es relativ schwierig fassen, denn es ist definitiv ein Kaleidoskop an Figuren, was hier wieder auftaucht. Es gibt sehr viele verschiedene Figuren. Hier trifft in diesem Asteroid City, treffen die alle aufeinander. Das ist eine berühmte Schauspielerin, gespielt von Scarlett Johansson an der Stelle. Ein Kriegsfotograf, der mit seinen Kindern auf der Durchreise ist. Das ist ein Regular, wie man sagen würde, bei Wes Anderson, Jason Schwartzman, der immer wieder in seinen Filmen auftaucht und mitspielt. Der spielt hier eben, ja, eigentlich dieses Mal wirklich die Hauptrolle auch. Orgy Steenbeck heißt seine Figur und er ist eben Kriegsfotograf, der mit seinen Kindern ja unterwegs ist. Und noch einige andere verrückte Figuren tauchen hier auf. Wir haben hier auch einen Motelbesitzer in Asteroid City, in dem all diese Gäste dann übernachten. Der Motelbesitzer ist Steve Carell. Also ihr seht schon, auch der Cast ist wie immer bei Wes Anderson in den letzten 15, 20 Jahren. Ist ein riesiger Cast an bekannten Leuten. Das war ja eigentlich ab seinem zweiten Film so, dass da wirklich auch eine riesige Bandbreite an bekannten Menschen mitspielt. Und es wird immer nur mehr. Das, glaube ich, sage ich auch jedes Mal, wenn ich über seine Filme spreche. Und ja, so haben wir diesmal auch Steve Carell mit dabei, der hier einen Motelmanager spielt, der ganz viele witzige Vending Machines, also so Automaten hat, wo man sich halt normalerweise sowas wie Kaugummi oder Zigaretten rauszieht. Bei ihm kann man sich aber auch zum Beispiel bei so einem Automaten einfach eine Lizenz oder eine Urkunde für ein Stück Land rausziehen. Dann gehört einem so circa so ein Tennisplatz großer Teil in Asteroid City, gehört einem dann einfach, wenn man sich den aus dem Automaten zieht. An der Stelle muss ich auch ganz klar sagen, ich werde über diesen Film jetzt sehr offen sprechen. Ich werde keine Rücksicht auf Spoiler in dem Sinne nehmen. Ich glaube, dass dieser Film trotzdem immer Spaß machen wird oder unterhalten wird, wenn man generell Wes Anderson-Filme mag. Ich glaube, es ist nicht schlimm, vorher zu wissen, was passiert, weil ja, das Ganze lebt davon, von all den Details, all den Kleinigkeiten, die man sehen kann. Man merkt auch hier wieder, man guckt diesen Film und innerhalb von 10 Minuten wird einem klar, oh Gott, ich könnte den Film 7-mal gucken und würde immer noch nicht alles entdecken und sehen, was er hier versteckt hat und reingepackt hat. Denn die Kulissen sind natürlich wieder atemberaubend und all seine Figuren haben viele kleine Gadgets und Dinge, die ja man beim ersten Gucken eigentlich gar nicht alle aufsaugen kann. Und ja, deswegen spreche ich aber auf jeden Fall offen und ehrlich über diesen Film ganz direkt, weil man sonst wirklich sehr wenig greifen kann und es vor allem ein sehr interpretativer Film ist und definitiv der abstrakteste Film, den Wes Anderson bisher gemacht hat, meiner Meinung nach. Also all seine anderen Filme haben eine geradlinigere Story als dieser hier. Hier gibt es schon auch Figuren, denen Dinge passieren, aber das alles ist auf einer solchen Metaebene und ein Stück weit hat man fast das Gefühl, dass auch Wes Anderson hier ein bisschen seinen Beitrag liefert zu diesem, ja, kürzlichen Metatrend, dass ja viele bekannte, namhafte Regisseure in den letzten Jahren Filme über Hollywood machen. Ich meine, das gab es immer wieder, aber gerade jetzt, so die letzten paar Jahre, gibt es ja richtig viele Filme, die ja so ein bisschen, wo die Regisseure, Regisseurinnen ja ihren persönlichen Standpunkt zu der Industrie, zu der ganzen Branche irgendwie verarbeiten. Hat eben mit Tarantino so ein bisschen angefangen, würde ich sagen, mit Once Upon a Time in Hollywood, so sein Liebesbrief an das Ganze, an dieses Genre, an diese Branche und an ja, das Genre und an die Sachen, die er in dieser Branche liebt. Und ja, wir haben ja auch in den letzten Folgen solche Sachen besprochen. Also ob es das Biopic von Steven Spielberg war, The Fablemans, oder Babylon von Damien Chazelle. Also viele Filme kamen jetzt in letzter Zeit raus, die irgendwie diese Industrie behandeln und beschäftigen. Und ein Stück weit tut das auch dieser Film. Die Handlung klingt erstmal nicht danach, aber ich erkläre es ein bisschen mehr nach und nach und ihr werdet merken, okay, das ist definitiv irgendwo Meta. Denn das Ganze spielt zwar in diesem kleinen ja, Ort irgendwo im Südwesten der USA, mitten im Nirgendwo, irgendwo im Hintergrund finden immer wieder Atombombentests statt. Und man fragt sich so, was ist hier überhaupt los? Wer will überhaupt hier sein? Das ist wirklich, da ist gar nichts los gefühlt. Aber speziell an ja, ein paar Tagen im Jahr findet hier eine kleine Convention statt, bei der auch ja, so die nächste Generation an hochintelligenten Kindern ausgezeichnet wird, die irgendwas Wissenschaftliches erfunden haben. Denn da draußen ist auch irgendwie, ja, sind viele Satellitenschüssel, da wird viel untersucht. Wie gesagt, da sind ja auch die Atombombentests. Und auch alle möglichen anderen wissenschaftlichen Geschichten finden ja in den USA in der Wüste statt. Und deswegen passt das sehr gut, dass man hier auch so einen kleinen ja, Nachwuchspreis für die nächsten Wissenschaftler ja, der nächsten Generation vergibt. Also hier kommen also einige Familien, auch einige Eltern mit ihren Kindern zusammen, die dann eben alle ausgezeichnet werden für wirklich absurde, bahnbrechende Erfindungen, die es natürlich so nicht gibt. Das ist also auch eine Handlung. Wir haben aber eben auch Jason Schwartzman, diesen Kriegsfotografen, der hier nur auf der Durchreise ist. Wir haben die berühmte Schauspielerin in Form von Scarlett Johansson. Wir haben das Militär, was dort logischerweise vor Ort ist. Und das Ganze wird aber von Anfang an, noch bevor wir Asteroid City so richtig erleben, wird das Ganze immer eingeordnet. Und zwar von Bryan Cranston, sehr bekannt natürlich aus Breaking Bad als Hauptdarsteller, der hier, ja, unser Host ist. Er führt uns durch diesen Film und zwar, was uns Bryan Cranston von Anfang an eigentlich ja klar macht, ist, dass wir jetzt also Bryan Cranston spielt eine Figur innerhalb einer TV-Produktion. Er stellt diese TV-Produktion vor und diese TV-Produktion soll die Ereignisse, die in Asteroid City passiert sind, also das, wo eben der Kriegsfotograf war und die berühmte Schauspielerin und so, das alles war ein Theaterstück. Und das wiederum soll nun als TV-Produktion nochmal aufgewertet werden und nochmal neu erzählt werden. Das Ganze ist aber von Anfang an fiktiv, also es basiert auch auf nichts, also auch nicht innerhalb der Welt sollen es echte Ereignisse sein. Und ihr seht schon, wie konfus das ist. Also wir haben hier eine TV-Produktion, die davon erzählt, dass jetzt hier ein Theaterstück als TV-Produktion umgesetzt wird und innerhalb dessen gibt es dann immer noch Brüche, wo wir in Form einer Art TV-Produktion oder Theaterproduktion, also es ist nicht so ganz klar, die Grenzen hier, sehen wir auch noch, wie diese TV-Produktion angegangen wird. Also wir sehen dann Schauspieler, die sich selber spielen, wie sie versuchen, eine Rolle in der TV-Produktion zu bekommen. Seid ihr verwirrt? Ja, auf jeden Fall. Das soll aber auch so sein, glaube ich. Also Wes Anderson will uns hier ganz klar ja, an der Nase packen und uns 7-mal im Kreis führen und uns die Augen verbinden und sagen, ja, dann lauf mal los. Es ist völlig konfus, aber es macht immer Spaß. Das ist das Tolle bei seinen Filmen. Es ist ein völlig wirrer Film, der aber natürlich wieder durch eine unfassbare Optik glänzt. Das muss man sagen, es ist wieder unfassbar schön anzusehen. Und hier wählt er auch mal ein bisschen einen anderen visuellen Stil. Und was dieser visuelle Stil aber in dem Fall auch sehr klar zu bedeuten hat. Denn oft wird ihm ja gesagt, ja, hier ist ja nur Style over Substance, hier ist ja wenig Aussage. Das sieht alles nur schick aus, ohne Grund. Man bedenke all die KI-generierten Inhalte, die man auf Social Media sieht, wo Leute einfach nur denken, ja, Wes Andersons Stil ist halt, alles ist zentriert und die Leute sehen alle ein bisschen weird aus oder gucken ein bisschen komisch. Nein, das macht ihn nicht aus und das zeigt er spätestens hier auch, dass das nicht alles ist. Vor allem ist das, würde ich sagen, ein Film, wo er sich jetzt auch wieder sehr deutlich weiterentwickelt, in eine ganz andere Richtung tatsächlich. Wie gesagt, er wird sehr meta, er wird teilweise sehr abstrakt, auch was das Narrative angeht. Also er verlässt hier immer wieder die Handlung, allein schon durch diese, ja, durch diese Rahmenhandlung dieses Hosts von Bryan Cranston, der immer wieder die Handlung des Films unterbricht im Grunde und sagt, ja, und jetzt zeigen wir noch kurz, wie der Hauptdarsteller für diese Handlung gefunden wurde und so. Also es ist alles sehr, sehr wirr und dementsprechend bricht die Immersion natürlich in gewisser Weise wieder an der Stelle, weil wir natürlich niemals das Gefühl vermittelt bekommen, dass hier irgendwas real ist, wo wir mitempfinden können. Das soll dieser Film auch gar nicht machen. Aber ich glaube, der Film will ganz, ganz viel und ich konnte es wirklich bis gestern, wirklich bis wenige Stunden eigentlich vor der Aufnahme noch gar nicht so gut greifen jetzt. Und jetzt versuche ich mal einen Ansatz. Also ganz grundsätzlich, was passiert in diesem Film? Diese ganzen Sachen finden dort statt, also dieser Wissenschaftskongress, wo die Kinder ausgezeichnet werden. Eben, wie gesagt, der Kriegsfotograf ist auf der Durchreise, die Schauspielerin etc., die sind alle nur auf der Durchreise. Im Grunde sind die alle kurz mal dort. Und ja, sind dann aber alle eben vereint in diesem Asteroid City. Und dann finden da halt auch, also Asteroid City heißt so, weil da eben ein riesiger Asteroid mal abgestürzt ist irgendwann. Und diesen Krater gibt es immer noch und der Asteroid liegt da auch immer noch rum. Und da treffen sich die halt dann alle abends mal für so Veranstaltungen. Und ja, dann wird das so zelebriert, hey, hier, der Asteroid ist ja abgestürzt und lass uns doch mal hier ein bisschen eine gute Zeit haben und ein paar tolle Veranstaltungen durchführen. Das Militär ist da auch eben sehr am Start. Und ja, wie gesagt, ich habe gesagt, ich erzähle den Film komplett mit Spoilern, also jetzt noch mit letzter Warnung an der Stelle, denn jetzt erzähle ich auf jeden Fall, was in diesem Film innerhalb des ersten Akts schon passiert, was eigentlich so völlig absurd ist, weil das in anderen Filmen wäre das so der große Plot-Twist am Ende und Wes Anderson packt es einfach in den ersten Akt. Und zwar, während sich alle diese bunten, verschiedenen Charaktere, von denen ich immer noch nur die Hälfte genannt habe, also wir haben unter anderem auch noch eine Grundschullehrerin, gespielt von Maya Hawke, die kennen die meisten wahrscheinlich aus Stranger Things. Hier spielt sie jetzt einfach schon eine Grundschullehrerin, also jetzt ist sie schon alt genug, um das zu spielen. Das ist auch immer super verwirrend, wenn man die Leute in anderen Produktionen noch als Teenager sieht, hier aber schon als ganz klar Erwachsene eingeordnet. Und sie spielt eine Grundschullehrerin, ist mit einer ganzen Grundschulklasse da auf Klassenausflug und die sind eben auch, also auch noch da. Und all diese Leute kommen zusammen in diesem Krater für so abendliche Veranstaltungen. Und eines Abends kommt es endlich dazu, endlich, Wes Anderson traut sich an einen Science-Fiction-Film, denn wir haben Kontakt ins All aufgenommen. Beziehungsweise das All zu uns, ein Außerirdischer landet auf der Erde. Landen kann man nicht mal so richtig sagen, also er schon, aber sein Raumschiff landet nicht mal, er fliegt über diesen Krater. Es ist ein, ja, man kann es natürlich nicht anders benennen, als es ist ein fucking weirdes Alien. Es sieht genau aus, wie man es in einem Wes Anderson-Film erwarten würde. Es ist Stop-Motion, es sieht einerseits total klischeehaft aus wie ein Alien und andererseits wieder total strange und eigen. Allein die Art, wie es sich bewegt und so. Aber ja, all diese Menschen sitzen in diesem Krater und plötzlich kommt da tatsächlich außerirdisches Leben auf sie zu. Landet dort, nimmt sich den kleinen Asteroiden, das was noch übrig ist von diesem Asteroiden, und haut wieder ab. Und das passiert im ersten Akt und man denkt sich so, hä, wo soll jetzt diese Story weitergehen? Und all die Probleme, die vorher etabliert wurden, also all diese Figuren haben ja ihre eigenen Werte, ihre Traumata natürlich, wie es oft ist bei Wes Anderson, alle haben so ihre eigenen Bedürfnisse und Dinge, die ihnen wichtig sind. Und das wird ja in Wes Anderson oft immer alles so ein bisschen ins Lächerliche gezogen oder generell spielen Wes Andersons Filme ja oft damit, dass unser tägliches menschliches Drama vielleicht auch einfach gar nicht so bedeutsam ist. Und das ist irgendwo, alles, was wir so ernst nehmen, zieht er ja oft ins Lächerliche, indem er eben den Leuten absurde Dialoge gibt, indem Leute sehr überdreht und künstlich auf solche Dinge reagieren. Dadurch, ja, belächelt er ja oft auch ein bisschen so die Dinge, in die wir uns als Menschen so reinsteigern. Und hier macht er das aber jetzt auch mal innerhalb der Handlung total eindeutig, weil das wäre ja auch bei jedem anderen Regisseur mit allen möglichen anderen Darstellern, wäre das ja immer so, dass außerirdisches Leben, wenn das Kontakt mit der Welt aufnimmt, in der Regel ist es ja dann in Science Fiction so, das überschattet alles. Alles, was wir vorher als Probleme wahrgenommen haben, als Dinge, die uns wichtig waren, das alles tritt ein Stück weit erstmal in den Hintergrund und wir ordnen alles nochmal neu ein. Und es geht vor allem vielen dieser Figuren hier in diesem Film darum, ja, irgendwie ihr Leben auf die Reihe zu kriegen, da Kontrolle konstant drüber zu haben, Und das sehen wir in ganz vielen Aspekten. Also all diese Figuren haben irgendwas damit zu tun, dass sie Dinge kontrollieren oder dass sie versuchen, Dinge einzuordnen, festzuhalten, objektiv, objektiv durch Weltgeschehen zu ziehen. Ob wir das jetzt haben in, ja, so primär der bisschen der Hauptfigur, würde ich sagen. Also das ist eben Jason Schwartzman, Augie Steenback, das ist seine Figur. Er ist dieser Kriegsfotograf. Er fotografiert also immer alles. Dadurch wird von Anfang an etabliert, dass er einfach Dinge sehr nüchtern, sehr realistisch, sehr, sehr klar ablichtet. Er ist auch derjenige, der ein Foto vom Alien macht, als das Alien kommt und sich diesen Asteroiden holt. Und das ist so ein bisschen seine Figur. Er hat natürlich ein persönliches Trauma oder Problem, mit dem er umgehen muss. Er hat 4 kleine Kinder oder ja, 3 sehr kleine Kinder und einen etwas älteren Jungen schon, deren Mutter gestorben ist. Also er muss auch damit erstmal umgehen. Hey, er ist jetzt alleinerziehender Vater. Wie geht er mit diesen Kindern um? Wie nah, wie verbunden fühlt er sich eigentlich diesen Kindern? Also all diese Themen dürfen auch bei Wes Anderson ja oft sehr kritisch auch ein bisschen auftauchen, auch wenn sie immer mit einem gewissen Humor versüßt werden, ist ja Wes Anderson schreckt ja nie davor zurück, problematische Familienbeziehungen aufzuzeigen. Und Augie Steenback als Vater ist hier definitiv auch jemand, wo man merkt, ja, der ist so ein bisschen distanziert, der hat viel, was ihn erstmal selber beschäftigt und dann kommt dieses Alien und erstmal ist er in seiner Standardrolle als Fotograf, er hält das fest und dann muss er sich fragen, so, ja, okay, habe ich jetzt gemacht, aber hat das jetzt irgendwie einen Wert noch? Macht das überhaupt noch Sinn, dass ich das mache? Womit sollte ich mich eigentlich jetzt in Zukunft beschäftigen? Sollte ich für meine Kinder da sein? Will ich weiter irgendwie eher so meinen Lebensstil pflegen und ja, in aller Herren Länder fliegen und einfach da hoffen, dass mal wieder irgendwo Krieg ausbricht, damit man berichten kann? Ich glaube, sowas in der Art sagt er sogar mal. Wir haben aber auch, was Kontrolle und Sachen einzuordnen angeht, haben wir natürlich diese ganz eindeutige Ebene in Form von Bryan Cranston, diesem Erzähler, der uns durch diesen Film führt, der auch immer wieder irgendwann innerhalb des Films so ein bisschen ins Stolpern kommt und nicht mehr so ganz sicher weiß, bin ich jetzt dran, muss ich jetzt was erzählen? Einmal ist er ja auch plötzlich mitten in der Handlung, dann merkt er, oh, ich sollte hier gar nicht sein. Also alles, nachdem das Alien da war, bricht so ein bisschen auf und alles wird so ein bisschen neu in Frage gestellt und nichts hat mehr so ganz, ja, die Struktur, die es vorher hatte. Das sehen wir zum Beispiel auch bei Scarlett Johansson, die eben eine sehr, sehr, sehr bekannte Schauspielerin in diesem Film spielt. Also sie soll sehr, sehr klar, glaube ich, an so klassisch diese Hitchcock-Darstellerinnen, an die Hitchcock-Blondes, wie man sagt, erinnern. Also sie hat ja auch witzigerweise in einer Biografie über Hitchcock, in einem Biopic, hat sie ja tatsächlich auch eine Hitchcock-Darstellerin gespielt damals. Hier wird das definitiv auch irgendwo wieder aufgegriffen. Gleichzeitig soll sie an Marilyn Monroe erinnern. Das greift man auch damit auf, ja, wie sie über sich selber mal das Kommentar macht. Irgendwann wird man mich mit einer Überdosis Tabletten irgendwo tot finden, sagt sie über sich. Und sie ist eben eine sehr bekannte Schauspielerin. Alle in diesem Ort erkennen sie sofort und wissen, wer sie ist. Und sie ist aber immer sehr gefasst, sehr ruhig, übt einfach nur ihre Texte ein für ihre nächste Rolle und hat also auch ein sehr klares Muster, wie sie funktioniert und wie sie denkt, dass die Welt funktioniert. Und all diese Figuren stellen das aber immer wieder in Frage. Wir haben die Umwelt selbst ist total strukturiert und portioniert in dieser Welt. Wie gesagt, wie ich am Anfang gesagt habe, Steve Carell spielt den Motelmanager in diesem kleinen Ort. Und der hat da, glaube ich, weiß ich nicht, 15 verschiedene kleine Vending Machines, so kleine Automaten, aus denen man sich alles ziehen kann. Und der ist immer sehr strukturiert und ernst. Das bleibt auch den ganzen Film. Der ist eigentlich immer sehr, sehr, sehr gefestigt in seiner Rolle. Aber es führt das Ganze natürlich auch ad absurdum, dass dieser Kerl da seinen Betrieb weiterführt und ja, den Leuten immer noch rät, hey, kaufen Sie doch hier ein Stückchen Land oder sowas, wird sicher jetzt auch mehr wert sein, jetzt als seit das Alien da ist. Aber der checkt nicht so ganz, oder der wirkt generell nicht wie ein richtig realer Mensch, weil er so gar nicht irgendwie sich damit auseinandersetzt. Also manche flüchten sich scheinbar auch komplett vor dieser Wirklichkeit oder vor dieser Realisation, dass eigentlich jetzt alles in Frage zu stellen ist, nachdem wir mit außerirdischem Leben Kontakt aufgenommen haben. Aber man merkt, dass all diese Sachen halt zusammenpassen. Man merkt, dass all diese Dinge immer wieder auf dieses Thema anspielen, was Wes Anderson immer wieder in seinen Filmen hat, eben Kontrolle, ja, selber Herr der Lage sein, sich selber und seine Emotionen im Zaum halten und damit umgehen können und auch immer wissen, was richtig und was falsch ist und die richtigen Ideale und Werte haben. Und ja, das ist natürlich hier alles hinfällig. Selbst die Kinder, die für diesen Science-Wettbewerb, für diesen Wissenschaftswettbewerb in diesem kleinen Ort sind und ausgezeichnet werden, sie alle haben unglaubliche Dinge erfunden. Aber selbst die müssen sich dann fragen, also eigentlich ist jetzt das einzig Wichtige nur noch das Alien und wir wollen uns mit dem Alien beschäftigen. Auch die Grundschüler, das ist eigentlich auch sehr lustig, dass diese Grundschullehrerin von Maya Hawke gespielt, die ganze Zeit den Kindern eigentlich irgendwas über den Planeten erzählen wollte, aber ab dem Zeitpunkt, wo das Alien da ist, wollen die Kinder natürlich nur noch über das Alien reden und sie kann mit diesem Kontrollverlust eigentlich auch nicht umgehen. Sie ist in ihrem Schema, sie weiß, wie sie ihre Schulstunde normalerweise abhält Und das ist halt alles hinfällig, weil die Kinder interessiert jetzt nicht mehr, ja, toll, was mit dem Jupiter los ist, ist das der größte Planet in unserem Sonnensystem, ja, whatever. So, können wir nicht mehr über das Alien reden? Und ja, das wirkt alles an manchen Stellen, manche dieser Subplots wirken einfach eher albern oder sind auch eher zur Belustigung da und der Film ist auch definitiv auch sehr witzig an vielen Stellen. Aber es gibt eben, wie bei immer bei Wes Anderson, auch diese melancholischeren Untertöne und die gibt es hier eben auch und das sind eben primär eher die Geschichten dann von Scarlett Johanssons Darstellerin, also Schauspielerin, die sie darstellt und Jason Schwartzmans Kriegsfotograf, der ja auch überlegen muss, so was macht jetzt für mich noch Sinn, was hat jetzt überhaupt noch Wert für mich. Und das Ganze stellt der Film aber nicht nur innerhalb dieser Handlung in Frage, sondern mehr denn je natürlich noch durch diese Meta-Puppenhaus-Optik, die Wes Anderson-Filme oft haben. Ich weiß gar nicht, ob das für manche Leute, glaube ich, ist das immer gar nicht so greifbar. Die denken sich einfach, ja, sieht halt nett aus und witzig. Und das tut's ja auch. Aber dadurch hat ja Wes Anderson immer schon so ein bisschen deutlich gemacht, dass all unsere Werte und all das, dass das alles nur ein Konstrukt ist, so wie unsere ganze Umwelt auch. Und das war eigentlich immer schon das Lustige in seinen Filmen. Es passieren ganz dramatische, ernsthafte Geschichten in seinen Filmen. Aber die Welt herum ist eigentlich Kulisse, weil das alles, wie auch unsere Werte und unsere Dramen, dem allen schreiben wir ja eine Bedeutung zu. Und wir alle heben das auf ein gewisses Tableau und auf ein, schreiben dem eine Bedeutung zu. Aber letzten Endes eben ist das komplett künstlich und es gibt keinen echten, wirklich objektiven Wert für irgendwas davon. Und diese, das hat er immer in dieser Puppenhausoptik ja auch schon drin gehabt und das passt hier natürlich noch stärker, weil er ja buchstäblich sagt, hey, what's the meaning of life? Wir haben jetzt Kontakt zu Außerirdischen, wir müssen alles nochmal überdenken und alles nochmal in Frage stellen. Was ist jetzt der Sinn in Zukunft für uns und für den Fortbestand der Menschheit? Und das macht er hier mit dieser Puppenhausoptik auch sehr deutlich, weil er auch nochmal einen leicht anderen optischen Stil wählt. Vor allem die Farbpalette des Films. Der Film sieht, hat so sehr klare Pastellfarben und wirkt aber immer so ein bisschen verbleicht von der Sonne, so sonnengebleicht. Also ja, ganz klassisch wie so Postkarten eigentlich. Und genauso wirkt dieser Film auch. Und Postkarten sind ja auch nichts anderes, als wieder etwas runterbrechen auf so etwas Simples, Optisches. Hey, hier, ich war am Taj Mahal, ich war am Eiffelturm. Und das ist jetzt einfach bedeutsam oder was? Das hat jetzt einfach eine Bedeutung, dass ich hier bin. Also auch Postkarten stehen ja irgendwie für die Reduktion und für die Einfachheit von Dingen. Und das bricht dieser Film hier halt immer wieder auf. Aber die Optik erinnert einen immer wieder daran, dass das, ja, dass es auch alles hinfällig ist. Und ja, vielleicht denkt man sich auch, hey, das ist ja viel zu viel reingelesen, das ist ja viel zu kompliziert. Aber bei diesem Film geht es wirklich nicht anders, weil Wes Anderson so bewusst hier jede Struktur immer wieder bricht. Wie gesagt, es gibt immer wieder diese Segmente zwischendurch, wo über die Produktion, die wir gerade angucken, in einer anderen Produktion innerhalb von einem Theaterstück oder von, ja, laiendarstellermäßig nachgestellten Szenen, ja, diskutiert wird und wir sehen dieselben Leute, also wir sehen einen Schauspieler wie Jason Schwartzman, also seine Figur, sehen wir, wie er dann hinter die Kulissen geht und darüber sinniert, ob er gerade seinen Charakter gut trifft und ob er das gut macht oder ob er das anders spielen sollte. Also dadurch zwingt uns sogar Anderson einfach das auf, darüber nachzudenken, was hat denn hier überhaupt einen Sinn und ist das hier überhaupt, was davon hat eine Bedeutung und was davon ist eigentlich auch nur eben Kulisse und ist eigentlich völlig bedeutungslos und völlig egal. Natürlich sieht das Ganze dabei auch wunderschön aus, brauchen wir eigentlich nicht mehr sagen, aber natürlich Wes Andersons Kameramann seit Urzeiten ist Robert Yeoman und Robert Yeoman, seit dem ersten Film, glaube ich, von Wes Anderson ist er sein Kameramann und ja, ich meine, jeder kennt die Optik von Wes Anderson, wenn er schon einen Film von ihm gesehen hat, das ist natürlich auch wieder wunderschön hier anzusehen. Es ist wieder dieses klassische Ding, was man sagt, every frame a painting, also man kann sich wirklich jeden Moment dieses Films einfach einrahmen und an die Wand hängen, es ist super hübsch gemacht. Und ja, wie gesagt, aber diese Puppenhausoptik, wo manche Leute ja denken, das wäre alles, was Wes Anderson ausmacht. Nein, gerade hier wird es deutlicher denn je, die Puppenhausoptik hat eine Aussage, vor allem hier, aber auch in seinen anderen Filmen. Und ja, wie gesagt, man kann hier viel reinlesen und hier gibt es sicher auch Sachen, wo ich mir auch nicht sicher bin. Will er das sagen, will er das nicht sagen? Ich hatte auch jetzt im Nachhinein so ein bisschen das Gefühl, gerade weil im Verlauf der Handlung, also als das Alien ja in Asteroid City landet, ja, kommt natürlich die US-Regierung, klassischer Klischeefall, wir müssen das alles vertuschen, wir müssen das alles geheim halten, das darf keiner wissen, dass hier ein Alien war. Völlige Standardreaktion wie in jedem anderen Film, in dem Außerirdische auftauchen. Und dann kommen ja erstmal alle Leute, die jetzt gerade in dieser Stadt sind oder in diesem kleinen Ort in Asteroid City, die Schauspieler, die Grundschullehrerin, die Schüler, alle etc., kommen ja dann unter Quarantäne erstmal. Ihr müsst alle hier bleiben, ihr dürft nicht nach draußen, ihr müsst das alles abriegeln, kein Kontakt auch nach außen. Und das Ganze hat aber auch so ein bisschen die Anmutung für mich gehabt, ob das vielleicht, gerade weil der Film jetzt rauskommt, je nachdem, wann Wes Anderson angefangen hat, das zu schreiben oder daran zu arbeiten, ist das so ein bisschen auch Wes Andersons Kommentar zu Corona, zu einer Pandemie, zu dem ganzen Lockdown und sowas. So ein bisschen schwingt das hier schon mit, weil der Film einfach in dieser Zeit jetzt rauskommt. Und unter anderem zum Beispiel Bill Murray, das ist ja jemand, der immer bei ihm mitspielt. Bill Murray ist in diesem Film nicht zu sehen. Warum? Weil er tatsächlich sich Corona eingefangen hat während der Produktion und deswegen dann aussetzen musste. Und für ihn übrigens kam Steve Carell nach und hat seine Rolle für ihn übernommen. Und dementsprechend, ja, also es ist definitiv in dieser Zeit entstanden. Und ja, man sagt ja immer, selbst ob es jetzt bewusst ist oder unbewusst, Filmemacher sind nicht frei von ihrer Umwelt. Also für mich hatte das schon so ein bisschen diese Art, ja, als wenn Wes Anderson so ein bisschen seinen Lockdown in Wes Anderson-Manier hier ein bisschen darstellen würde oder verarbeiten würde. Weil es auch gut passt wieder zu dem Thema von Kontrolle, von Selbstbestimmung, inwiefern man gewisse Dinge plötzlich ganz anders sehen muss und ganz anders angehen muss, ob man will oder nicht, einfach weil sich ja Status quo verändert hat. In dem einen Fall ist es ein tödlicher Virus, der Leute dahin rafft, und in seinem Film ist es halt ein Alien, das komplett friedfertig ist, aber trotzdem natürlich, alles muss neu eingeordnet werden, alles muss neu überdacht werden. Ist das alles noch sinnvoll? Sollten wir die Regeln ändern? Ist das alles noch sicher hier? Und das alles wird in seinem Film halt verhandelt, und ein Film, der jetzt 2023 rauskommt und sehr wohl in der Covid-Pandemie produziert und umgesetzt wurde, kann man schon überlegen, ist das so ein bisschen sein Kommentar auf Corona? Wer weiß. Das Interessante ist aber eben, dass Wes Anderson das ja auch hier wieder, wie eigentlich meistens oder fast immer schafft, er wird halt nie düster. Das Ganze wird nie deprimierend. Also all diese Fragestellen von Existenz, von Sinnhaftigkeit, die ich hier angesprochen habe, die hier auch drinstecken, ganz offensichtlich an vielen Stellen, all das macht er, aber im Gegensatz zu vielen anderen großen Science-Fiction-Klassikern auch, wirkt das bei ihm halt nie deprimierend, sondern alles hat immer seine Leichtfüßigkeit und wird auch immer wieder bizarr und absurd unterwandert. Ein großes Highlight sind die Kinder von dem Kriegsfotografen, von Jason Schwartzmans Figur. Er hat einen älteren Sohn eben, der ist eben der Wissenschaft zugetan und ist da total aktiv drin und er ist eher rational und so. Aber er hat noch drei kleine Töchter, und diese drei Töchter sind ein absolutes Highlight dieses Films, wenn immer sie den Mund aufmachen und irgendwas sagen. Sie sind total bizarr und auch teilweise richtig gruselig in dem, was sie von sich geben. Aber aus meiner Wahrnehmung heraus sind Kinder ja auch einfach gruselig. Deswegen passt es sehr, sehr gut, aber ist auch sehr, sehr witzig. Und was kann man eigentlich dann noch sagen? Man kann noch überlegen, wie schlagen sich eigentlich diese Newcomer? Wir haben ja in Wes Anderson-Filmen immer so ein bisschen dieselben Leute. Also wir haben hier auch Adrian Brody, wir haben Willem Dafoe. Wir haben also ganz viele Leute wieder, die wir schon in anderen Filmen von ihm gesehen haben. Aber jedes Mal kommen ja so ein, zwei Leute dazu. Manche gehen ja dann auch wieder und sind nur einmalig dabei. Aber manche werden ja dann so ein bisschen auch Stammspieler bei ihm. Und in dem Fall haben wir hier Scarlett Johansson natürlich, die noch nie dabei war in einem Wes Anderson-Film, soweit ich das jetzt gerade in Erinnerung habe. Und sie spielt ja hier auch eine sehr tragende, wichtige Rolle. Und Scarlett Johansson ist ja generell eine sehr, sehr gute Schauspielerin. Also das ist ja jetzt auch kein Geheimnis oder so. Und ich finde, sie fügt sich auch in den Kosmos von Wes Anderson extrem gut ein, weil sie, und das hat sie auch schon in der Vergangenheit mit ihrer Rollenwahl eigentlich immer wieder unter Beweis gestellt, sie generell ja einen Hang oft zu ein bisschen, ja, melancholischen und vor allem komplexen Figuren hat sie ja einen Hang einfach gehabt. Und melancholisch, wenn du melancholisch gut kannst, passt du immer gut in die Wes Anderson-Welt, würde ich sagen. Und deswegen, ja, Scarlett Johansson, absolutes Highlight in diesem Film, ist hier wirklich sehr, sehr gut als diese, weltberühmte Schauspielerin, die sie da, mimt. Und der andere große Neuzugang, würde ich sagen, also natürlich haben wir auch Steve Carell, der, glaube ich, auch noch nie dabei war, aber er spielt halt wirklich eine sehr kleine Rolle, und Steve Carell, glaube ich, ist auch keine Überraschung, dass der gut reinpasst. Der hat einfach immer schon so ein bisschen was Wes Anderson-artiges an sich gehabt, würde ich sagen, in seinem normalen Spiel. Aber der eigentlich andere große Newcomer, würde ich sagen, für den Wes Anderson-Kosmos ist Tom Hanks. Tom Hanks spielt hier den Schwiegervater vom Kriegsfotografen von Jason Schwartzman. Dessen Frau ist ja verstorben, wie er eingangs im Film dann irgendwann auch mal endlich seinen Kindern mitteilt, dass ihre Mutter verstorben ist. Und ja, Tom Hanks spielt eben den Vater dieser verstorbenen Braut. Und da war ich vorab etwas kritisch, muss ich sagen, weil Tom Hanks dachte mir, ist ein super Schauspieler, kann man nicht sagen, ist in ganz vielen ganz, ganz toll, aber er hat eine Art von Spiel, würde ich sagen, die sich nicht unbedingt gut in meiner Wahrnehmung in so einen Wes Anderson-Kosmos einfügen muss. Das könnte sich beißen. Das tut es Gott sei Dank nicht, aber ich muss schon sagen, dass er hat eine Art, wie er spielt, und er hat eine sehr amerikanische Art zu spielen, würde ich sagen, bei Tom Hanks, die so ein bisschen, ja, sehr klassisch Hollywood-artig ist. Und sie geht nicht ganz nahtlos, finde ich, hier über in diesen Kosmos. Ich hatte auch eher das Gefühl während dem Film, ach, vielleicht ist er so ein bisschen der Ersatz für Bill Murray, habe dann hinterher herausgefunden, nee, Steve Carell ersetzt Bill Murrays Rolle. Aber hier hätte ich mir Bill Murray gut vorstellen können, in der Rolle, die Tom Hanks hier spielt, dieser Schwiegervater, der auch gewohnt ist, einfach ein Macher zu sein und sein Ding durchzieht und so ein sanfter Macho, wie man so sagen würde. Das ist ja so ein bisschen auch, was Bill Murray immer in diesen Filmen darstellt. Er hat auch immer eine Knarre vorne in seinem Hosenbund, immer, den ganzen Film über. Spoiler, er zieht sie nie, aber er hat sie immer da. Vielleicht zieht er sie mal, aber eigentlich dann irgendwo im Hintergrund, also nicht offensichtlich. Aber so, das macht schon seinen ganzen Charakter eigentlich sehr gut greifbar. So ein Typ, der immer eine Knarre bei sich hat und in seinen Golfhosen da rumläuft. Und du denkst dir so, ja, Tausende von Amerikanern hat man sofort vor Augen. Aber nicht Tom Hanks unbedingt. Also ich finde, er ist nicht ganz diese Rolle, ist aber wirklich Meckern auf hohem Niveau, weil er ist auf jeden Fall auch gut. Ich finde nur, er ist nicht ganz so, er geht nicht ganz so über in diesen Kosmos hier, sondern es ist schon noch immer ein bisschen Tom Hanks, den ich hier sehe. Das in klassischeren, ja, vielleicht auch immersiveren Erzählungen, finde ich, passt Tom Hanks besser. Dadurch, dass wir hier immer wieder auch durch das Setting immer wieder daran erinnert werden, dass wir hier ja einen Film gucken und dass wir uns nicht in diesem Film wirklich verlieren. Dadurch, ja, beißt sich Tom Hanks für mich viel, viel mehr, als es Scarlett Johansson tut, die ich absolut als ihre Figur, als Mitch Campbell oder wie sie heißt, vollkommen akzeptiere ab Minute 1. Bei ihm nicht ganz so. Aber ja, im Grunde auch das, wie gesagt, Meckern auf hohem Niveau ist ansonsten ein super Film. Mir hat er sehr viel Spaß gemacht, aber ich würde sagen, es ist auf jeden Fall der Wes Anderson-Film, den ich am allerschwierigsten jetzt, selbst Wes Anderson-Fans, empfehlen könnte. Denn er ist eben wirklich abstrakt, er bricht immer wieder seine Narration. Darauf muss man Bock haben, das ist nicht für jeden was. Und andere Filme von Wes Anderson sind deutlich, ja, mundgerechter. Sie gehen einfach, ja, spülen über einen drüber, sind einfach eine gute Zeit. Und das ist der hier auch. Der ist, wie gesagt, nie schwermütig. Und das ist auch ein Film, den ich mir gut vorstellen kann, dass ich mir den einfach mal an einem verregelten Nachmittag so nebenbei noch angucke, weil er auch einfach super schön anzusehen ist. Aber er hat halt, also das, was ihn, glaube ich, erst unterhaltsam macht und wo er dann wirklich Spaß macht, ist eben, wenn man Lust hat, über diese Metaebene wirklich nachzudenken und dieses Konstrukt, das Wes Anderson immer wieder bewusst einreißt, das macht einem entweder Spaß oder man hat diese Reaktion, ah, was soll denn das? Jetzt hör mal auf, mich hier immer wieder zu nerven. Lass mich doch einfach mal den Film gucken oder lass mich einfach mal die Handlung erleben. Und worauf läuft das eigentlich mit dem Alien hinaus? Die Antwort auf gar nichts in gewisser Weise. Und das ist hier auch an ganz vielen Stellen. Ganz viele Dinge in diesem Film fügen sich auch nicht zusammen. Ich habe ja vorher viele Dinge genannt, die irgendwie dasselbe Thema aufgreifen, aber das ist nicht durchgehend so. Also es gibt hier auch einen Haufen an Dingen und Teilen, wo ich auch nicht weiß, wo die hinpassen, wo ich auch nicht sagen kann, ja, das hat den und den Sinn oder so. Und wenn einen das stört, wenn man sagt, nee, ich will da aber wirklich nicht mehr als was ich brauche, dann wird man mit Wes Anderson meistens nicht glücklich, weil er hat meistens sehr komplexe, detailverliebte Welten und manche Dinge sind als klarer Throwaway-Joke einfach eingeplant, so, hier ist ein lustiger Hintergrund-Gag und manche Dinge haben gar keine richtige Bewandtnis oder Sinn oder einen Grund, dass sie da sind. Aber genau das macht seine Filme so puppenartig und so künstlich sie sind, für mich auch wieder realistisch und deswegen auch wieder nah an der Realität, weil das Leben hat auch nicht immer, da ist nicht alles sinnstiftend, da ist nicht alles sinnvoll, was da ist, sondern da ist ganz viel Überschüssiges, was auch weird ist und unerklärlich und gar keinen Grund hat, warum es da ist, und es ist aber trotzdem da. Und das ist in seinen Filmen eigentlich immer wieder ja, perfekt eingekocht mit seinen strangen Charakteren, die manchmal Dinge machen, die man überhaupt nicht versteht oder wo man sich auch denkt, warum handelt der jetzt so und warum reagiert der genau so auf diese Sache? Und das ist hier, ja, auf die 12 getrieben, mit diesem ganzen Setting, mit diesem, wir haben hier ein außerirdisches Leben, das zu uns Kontakt aufnimmt. Was machen wir jetzt? Was machen wir mit unserem Leben? Was wollen wir hier in diesem Ort, alle eingesperrt, wo nichts ist? Und ja, wie gesagt, also hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, aber ist definitiv nicht für jeden was. Ist ein Film, wo man sich gut überlegen muss, habe ich da Bock drauf? Selbst wenn ich Wes Anderson mag, also wenn ihr sowas wie Grand Budapest Hotel mögt, heißt das nicht, dass ihr Asteroid City mögt, würde ich behaupten. Denn Grand Budapest Hotel erzählt eine schöne, narrative, klare Geschichte, hat emotionale Punchlines, die auch als emotionale Punchlines einfach stehen dürfen. Und hier unterwandert Wes Anderson das immer wieder. Er entkräftet es überhaupt nicht, meiner Meinung nach. Aber er will damit nochmal was anderes aussagen. Etwas, was über die klassische Narration dieses Films deutlich hinausgeht. Und deswegen bricht er diese Narration auch immer wieder. Aber ich glaube, ich wiederhole mich an dieser Stelle auch. Letzten Endes, ich mochte es sehr gerne, wenn ihr große Wes Anderson-Fans seid und eigentlich noch nie enttäuscht wart von ihm und auch seine Filme mögt, wo er so ein bisschen eben abstrakter wird oder auch so ein bisschen die Bilder einfach nur für sich sprechen lässt. Also ich denke hier vor allem an die Tiefseetaucher, gerade an das Ende des Films, Wenn ihr das mögt, dann glaube ich, dass er hier auch nichts falsch macht. Also ist auf gar keinen Fall ein Reinfall oder irgendwas. Ich finde es sogar eher sehr, sehr positiv, dass Wes Anderson hier ganz deutlich zeigt, dass er noch neue Sachen im Köcher hat, neue Pfeile und auch nochmal ganz andere Richtung einsteckt. Denn für mich ist das hier ganz anders als seine anderen Filme. Die Optik scheint vertraut und ähnlich, aber die Art, wie er erzählt und was er wirklich sagen will, ist hier nochmal ein bisschen anders und nochmal neuer und ja, neu gedacht auf jeden Fall. Und ja, dementsprechend auf jeden Fall voller Erfolg für mich. Nach wie vor ein sehr, sehr starkes Kinojahr. Und es kommen ja noch so viele Highlights. Ja, dementsprechend, wenn es euch bereichert hat, reicht es gerne weiter. Und bis zum nächsten Toffer auf Podcast.